So ein dickes Ding sind Pilze halt dann doch nicht. Was tatsächlich ein dickeres
Gutes
Ding ist.
Das Pferd springt ja auch immer nur so hoch, wie es muss.
Hallo, liebe Freunde der Sonne. Heute wird es wieder infektiv beim Pharmacast von Cytosin versus. Wir stecken euch weiter an und nehmen alles das, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Heute wieder hier mit mir, meine OGs Tim und Moritz.
Hallo.
Hallihallo, Hallöchen.
Und wir sind weiter ein bisschen auf dem aggressiven Modus und sind einfach dabei, irgendwelche Mikroorganismen abzumetzeln. Wir haben letztes Mal uns den Bakterien angetan und die Festung der Bakterioiden eingerissen.
Ich will noch einmal kurz einfach auch mal uns ein bisschen abfeiern. Mhm. Also, weil es ist, wie viel Uhr ist es?
12:04.
12:04 an einem Samstag. Wir sitzen hier und kämpfen uns für euch durch diese ganzen antiinfektiven Substanzen. Finde ich also, da dürfen wir uns auch mal feiern.
Oh, riechst du das, Alter?
Da dürfen wir, ja, ist wirklich sehr warm hier.
Dieses Eigenlob, das stinkt ja wirklich spezialisch.
Ja, einfach.
Ich bin auch gerade überfordert von der Situation.
Ich auch mal ein Shoutout an uns, weil ja, die Sonne scheint draußen schön und wir sitzen hier und machen uns hier Gedanken. Aber wir machen es ja sehr gerne.
Ja, dieses Versus-Podcast distanziert sich von Aussagen von Moritz Wimmer.
Von welchen genau?
Ja, das weiß ich noch nicht. Kann man mal gucken, was passiert heute.
Aber grundsätzlich.
Geil. Freunde der Sonne, wir steigen ein. Wir haben Bakterien kaputt gemacht. Die nächstgrößere Klasse sind Pilze. Also nicht so Champignons und so, sondern...
Wir können auch mit Viren starten, aber wir starten mit Pilzen.
Ja, wir starten mit Pilzen. Weil ich hab
das ist ein leichterer Einstieg.
Genau, weil es ist halt 12:05 Uhr, ich habe auch ein bisschen Hunger. Wir starten mit Pilzen.
Genau, und wir haben uns, also den Joke platzieren zu dürfen, ne? Aber hier keinen Gegenwind zu bekommen, finde ich, also wettbewerbsverzerrend. Also das darf man ja gar nicht durchgehen lassen, sonst macht das ist ja ein verstärkendes Verhalten. Du
auch den Folsäure- und Fohlenwitz machen.
Ja, Bro. Ja,
also, naja.
Gut. Ich habe den Freifahrtschein hier.
Genau. Das Problem ist, Leo ist ja auch der schneidet. Leo hat wirklich die Kontrolle über alles am Ende.
Ja, da müssen wir ein bisschen co-redaktionell reingehen.
Stößchen.
Genau, also wir kämpfen jetzt gegen Pilze. Und wir haben uns das Ganze ja schon mal in der letzten Folge bei den Antibiotika angeschaut, also den Substanzen gegen Bakterien. Da ist das, was besonders spannend ist, ist ja, dass wir uns gegen diese Mikroorganismen wenden wollen, also quasi irgendwie attackieren wollen, ohne dabei unsere menschlichen, wunderbaren, tollen Zellen kaputt zu machen. Und deswegen suchen wir immer Zielstrukturen, die eben in diesen Mikroorganismen vorliegen, aber gegebenenfalls, bestenfalls eben nicht oder in ganz stark abgewandelter Form bei uns Menschen. Und das gibt es eben auch bei diesen Pilzen, zum Beispiel an der Zellmembran. Die Zellmembran von Pilzen enthält nämlich das Ergosterol statt dem Cholesterol und ihre Zellwand besteht aus Chitin und nicht aus Peptidoglycan, wie man es zum Beispiel bei den Bakterien kennt. Und diese Unterschiede sind dann eben der ideale Angriffspunkt für die Antimykotika, um da eben ganz spezifisch sich gegen Pilze zu wenden. Und da knüpft der Tim jetzt auch direkt an.
Genau, das macht ja Sinn. Ergo.
Ich sag mal, da haben wir einmal eine Überleitung voneinander zu. Also super
ja,
gemacht.
Leo,
da kann er wieder,
sagen,
da
weißt du?
Kann er wieder nicht ruhig sein.
Ja, das
ne?
Ding ist,
da sitzt er da in seiner Ecke.
Moritz, oha. Was eigentlich vor dieser Folgenaufnahme passiert?
Ja, weiß nicht. Gelöst irgendwie, ne? Ganz gelöst können wir uns ja auch mal mit der Ergosterolsynthese beschäftigen.
Genau, und Ergosterol, wie gesagt, ein wichtiger Bestandteil der Zellmembran von vielen Pilzen. Und dieser Bestandteil ist ja letztendlich auch einfach ein Molekül, das wird synthetisiert in einem biochemischen Syntheseweg. Und da gibt es verschiedene Enzyme und die kann man hemmen. Und wenn man eben die Störung der Ergosterolsynthese hemmt, führt das am Ende zu einer instabilen Membran. Und anfangen können wir mit der Squalenepoxidase. Ja, ist ein Enzym, wird gehemmt von Allylaminen, relativ am Anfang der Ergosterolsynthese. Und ein Beispiel ist das Terbinafin. Das wird vor allem bei Dermato- und Onkymykosen eingesetzt, also bei Haut- oder Nagelpilz. Genau, also so ein bisschen, also Terbinafin ist als Name vielleicht zu merken mit Teer, ja, irgendwie so hast Fußpilz, schmierst du Teer drauf. Genau, also Terbinafin ist da ganz. Ja, vielleicht auch, ich weiß nicht. Das wurde noch nie getestet. Dann gibt's als nächsten Angriffspunkt die, das ein bisschen später quasi in der Synthese, das ist die Umwandlung von Lanosterol in Ergosterol. Und an der Stelle greifen die Azole an. Und ein Beispiel dafür ist das Clotrimazol. Erinnert euch, es gab dieses Cotrimoxazol in der Antibiotika-Folge, was ganz anderes ist. Hier geht es um Azole und um das Clotrimazol. Und das kann man auch vor allem lokal eben als Therapeutikum einsetzen, bei irgendwelchen Mykosen. Und dann als drittes Beispiel gibt es noch die Polyene. Polyene wie Nystatin, die binden dann an das Ergosterol selbst, also an diesem Membranbestandteil, und bilden dadurch Poren in der Membran.
So, haben wir jetzt Poren gebildet. Tatsächlich war es das auch schon zu den Pilzen. Spannenderweise.
Muss auch mal reichen.
Also, ne?
Ja, mein Gott.
Man kann bestimmt noch mehr machen, ja, aber.
So ein dickes Ding sind Pilze halt dann doch nicht. Was tatsächlich ein dickeres
Gutes
Ding ist.
Das Pferd springt ja auch immer nur so hoch, wie es muss.
So. Was ein dickeres Ding ist, zwar nicht von der Größe, aber so von der Relevanz, sind dann am Ende doch Viren, weil die geistern doch schon relativ aggressiv durch unser Leben.
Das sind so kleine Schweinebacken, die wir
ja, das kannst du aber glauben. Und leider Gottes, also die meisten Viren kriegen wir ganz gut abmoderiert, ne? Ja. Muss man schon sagen. Aber es gibt halt auch Viren, die sind da so ein bisschen grundaggressiver.
Gewieft sind die.
So, die sind gewieft. Ja. Und deswegen brauchen wir halt dazu auch noch ein paar Pfeile im Köcher.
Genau, und das Schweinebackige an den Viren ist, dass die kommen nicht mal mit dem eigenen Stoffwechsel daher, ne? Die sind
solche
so,
faulen Säcke,
die
wirklich,
so das ist so verrückt. Die hijacken da einfach so eine Zelle, nutzen das ganze Zeug, was die da hat an Apparillos und Aufbau und also Aufbauapparaten und so, um quasi neue Viren wieder produzieren zu können. Genau, sind eben für die Vermehrung und für ihren, genau, für die Vermehrung, Weiterproduktion immer auf eine Wirtszelle angewiesen. Daher wirken die Virustatika nicht gegen die Viren selbst, sondern stören immer gezielte, spezifische Schritte in diesem Lebenszyklus eines Virus. Und in diesem Zyklus, da gibt es eben verschiedene Schritte, die sind an der Stelle gar nicht so super relevant, alle abzukauen, aber ihr könnt euch da eben so einen ganz groben Bogen vorstellen. So ein Virus, der kommt an einer Zelle, dockt da erstmal an, muss dann quasi in die Zelle aufgenommen werden. Wenn dann irgendwie noch eine Hülle drumherum ist, muss erstmal diese Hülle fallen, muss entkapselt werden gegebenenfalls. Und dann wird eben die DNA, RNA, die in diesem Virus drin ist, die eigentlich so das zentrale Element von so einem Virus ist, wird dann freigesetzt und kursiert dann irgendwie so durch die Zelle. Und dann werden eben diese ganzen Mechanismen, Protein- und Nukleinsäure-Produktionsmechanismen, die werden dann gehijackt von dieser Virus-DNA, RNA, und die werden dann vermehrt, ne? Sodass dann eben quasi über Integration, Transkription, Translation, abhängig davon, ob es DNA oder RNA-Virus ist, läuft es dann über einen Zellkern oder nicht oder muss vielleicht noch umgeschrieben werden und so weiter und so fort. Aber was ihr euch vor allem merken müsst, da werden dann am Ende quasi durch die Zelle werden neue Viren produziert und die werden dann am Ende zusammengesetzt und dann freigesetzt. Und in diesem ganzen Prozess, in diesem Lebenszyklus, da kann man quasi an die ganzen verschiedenen Stellen kann man dann jetzt intervenieren. Ja, also man könnte zum Beispiel schon die Bindung und die Fusion verhindern. Man kann diesen ganzen Umschreibeprozess von DNA zu RNA, teilweise integrieren die ja dann auch noch die sogenannten Retroviren ihre DNA oder RNA in die Wirts-DNA, und dann in diesem ganzen Syntheseprozess kann man dann auch noch intervenieren oder dann am Ende dann quasi die Freisetzung und Reifung von den neuen Viren. Also eine ganze Menge an Mechanismen, mit denen man sich da beschäftigen kann, und ein paar von diesen Mechanismen schauen wir uns jetzt gemeinsam an.
Genau, und wir fangen mal an mit einem relativ simplen Mechanismus, der euch vielleicht auch irgendwie ein bisschen bekannt vorkommt, weil die Idee an vielen Stellen in der Pharmakologie irgendwie eine Rolle spielt. Und das ist so die Idee, wir haben einen Baustein, der sieht ein bisschen so ähnlich aus wie der, den die Zelle eigentlich verwenden möchte, aber mit dem kann sie nicht arbeiten. Und das sind die Antimetabolite. Ja, das sind vor allem eben Nukleosid-Analoga, die natürliche Nukleoside imitieren und die dann in virale DNA oder RNA eingebaut werden. da denen aber dann zum Beispiel eine Hydroxygruppe oder sowas fehlt, kann dann die Synthese nicht richtig fortgesetzt werden und stoppt stattdessen. Und so zwei typische Beispiele für Antimetabolite sind Acyclovir und Ganciclovir. Also Acyclovir, Ganciclovir. Und die wirken zum Beispiel gegen HSV, also das Herpes Simplex Virus. Das ist so der typische Erreger bei Lippen- oder Genitalherpes. Und beispielsweise auch gegen Varicella Zoster Virus. Das ist dieses Virus, das für Windpocken sorgt. Und die Antimetabolite werden dann vor allem renal ausgeschieden, also über die Niere. So ist dann auch immer relevant, weil man halt schaut, ob Patienten entweder Leber- oder Nierenschäden haben, ob die irgendwie Probleme haben könnten, Medikamente zu verstoffwechseln. Genau. Und es gibt hier auch unerwünschte Arzneimittelwirkungen. Wie gesagt, Elimination vor allem renal, deshalb bei Acyclovir vor allem eine Nephrotoxizität und ist eben kontraindiziert bei Nierenfunktionsstörungen. Und Ganciclovir führt dagegen eben zu einer Hepatotoxizität, also geht eher auf die Leber und kann auch zu Störungen in der Blutbildung führen. Kann man sich ja vorstellen, ne? Also Blutzellen sind ja mit die Zellen, die am häufigsten auch gebildet werden müssen. Und bei einer Zellteilung brauche ich natürlich auch DNA-Replikation. Und wenn ich da lauter Antimetabolite im Spiel habe, funktioniert das vielleicht nicht so gut.
Und jetzt schauen wir uns noch ein ganz zentrales weiteres Enzym an, das auch in diesem Bereich zumindest liegt, nämlich die reverse Transkriptase. Die reverse Transkriptase, das ist ein Enzym, das bei den Retroviren vorkommt. Und das ermöglicht den Umbau von RNA in DNA. Und dann können diese Retroviren können dann wiederum ihre DNA in die Wirts-DNA einbauen. Und das kann für die von Vorteil sein, weil diese DNA dann irgendwie verlängert in der Wirtszelle bleibt oder dann eben genutzt wird, um quasi die Proteinmaschinerie anzuschmeißen. Genau, damit dann quasi Wirtsproteine produziert werden können und so weiter. Deswegen ist die reverse Transkriptase ganz zentral. Die reverse Transkriptase ist aber, wie ihr jetzt verstanden habt, auch ein Enzym, das quasi Nukleotidketten produziert, nämlich von RNA auf DNA. Und alles, was Nukleotidketten produziert, da kann man irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ein Bein stellen, indem man eben genau diesen Mechanismus nutzt, den Tim gerade erläutert hat bei Acyclovir und Ganciclovir, indem man nämlich wieder so Kettenabbruchmetabolite da einbaut. Und da haben wir jetzt dann zwei verschiedene Gruppen. Wir haben nämlich die Nukleosid-Analogen und die Nukleotid-Analogen, also quasi je nachdem, ob das eben Nukleoside oder Nukleotide sind, die aber beide mit NRTI abgekürzt werden. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Das ist die nukleosidale bzw. Nukleotid-Analoge reverse Transkriptase-Inhibition. Im Fall der nukleosidalen reverse Transkriptase-Inhibition müssen die eben noch phosphoryliert und damit aktiviert werden, sind quasi noch small, also Nukleosid-Analog, und können erst dann aktiv werden oder erst dann eingebaut werden von der reversen Transkriptase und das führt erst dann zum Kettenabbruch. Und bei den Nukleotid-Analogen, die sind eben Nukleotid-Analog, sind schon tall, müssen nicht mehr phosphoryliert werden. So, und dann konkurrieren eben diese NRTIs mit den normalen Desoxynukleosiden um den Einbau in die DNA. Das führt zum Kettenabbruch, weil ja dann hier die Synthese eben nicht mehr weitergehen kann. Also die Funktion der reversen Transkriptase wird quasi hier bearbeitet und verhindert. So, und da haben wir jetzt verschiedene Beispiele rausgesucht für die nukleosidale RTI, nämlich das Lamivudin und das Cidovudin. Da könnte eine Merkhilfe sein: Dreh der Transkriptase deinen Lamivudo-Füller an und sie fängt an zu zittern. Lamivudo-Füller für Lamivudin, zittern für Cidovudin. Und bei den Nukleotiden reverse Transkriptase-Inhibitoren hätten wir das Tenofovir. Genau, und da haben wir hier quasi als Merkhilfe uns überlegt, Tenor vor Viren macht Transkriptase schnell platt. Schnell, hatten wir gesagt, muss nicht mehr phosphoryliert werden. Tenor vor Viren, Tenofovir, macht die Transkriptase schnell platt. So, das war jetzt die Gruppe der NRTIs, die sich beide gegen die reverse Transkriptase richten, also die Nukleosidalen und die Nukleotidanalogen. Und dann haben wir auch noch die NNRTIs, die nicht-nukleosidalen reverse Transkriptase-Inhibitoren. Das ist jetzt eben nicht so ein Antimetabolit, sondern das ist einfach eine direkte Hemmung von der reversen Transkriptase, nämlich am allosterischen Zentrum der reversen Transkriptase, also nicht kompetitiv, nicht im aktiven enzymatischen Zentrum, sondern im allosterischen Zentrum. Das führt zu einer Strukturänderung und damit zu einer reduzierten Effektivität und Arbeitsweise von der reversen Transkriptase. Beispiel für die NNRTIs wäre das Efavirenz oder Nevirapin. Merkel für könnte sein, nee, wir rappen jetzt Eva, aber kein Battle-Rap. Nee, wir rappen jetzt Eva, da wäre das Nevirapin dabei. Und Efavirenz für Eva, aber kein Battle-Rap, bedeutet dann, dass es eben die nicht-kompetitive Hemmung ist.
So, sind wir einmal durch. Also Quick Recap, antiretrovirale Pharmaka, nukleosidale, reverse Transkriptase-Inhibitoren wirken langsamer als die anderen, weil sie nochmal phosphoryliert werden müssen.
Und dann machen wir weiter mit den Retroviren. Wir haben ja schon gesagt, die sind irgendwie besonders, weil die bringen ihr Erbgut mit in RNA-Form. Das wird dann übersetzt in DNA. Und diese DNA kann aber dann in die Wirts-DNA eingebaut werden. Also die verändern letztendlich die Erbinformation von der Wirtszelle. Und dieser Einbau funktioniert über ein Enzym, was super benannt ist. Das heißt nämlich Integrase. Und diese Integrase wird gehemmt beispielsweise durch Raltegravir. Ja, also Merkhilfe, integriere das alte, gravierende Virus nicht. Okay, Raltegravir.
Genau, und ähnlich einfach zu verstehen sind auch die viralen Protease-Hemmer. Also die Viren müssen ja quasi, wenn sie diesen Zyklus durchlaufen, dann müssen neue Proteine assembled werden und die müssen dann müssen translatiert werden, die müssen dann umgebaut werden, die müssen ja zueinander zugeordnet werden und so weiter und so fort, also prozessiert werden in verschiedensten Schritten. Und in diese Verarbeitung der viralen Proteine, die dann für die Entstehung von neuen Viren wichtig sind, da können diese viralen Protease-Hemmer eingreifen und die verhindern da die Spaltung von diesen viralen Polyproteinen in funktionelle Einheiten. Genau, und da gäbe es einmal das Darunavir und das Ritonavir.
Und wir schauen uns jetzt beispielhaft mal noch ein sehr bekanntes Retrovirus an, das HIV-Virus. Und da ist halt eine typische Kombination an Therapien, die sogenannte ART, also antiretrovirale Therapie, sehr, sehr allgemein gewordet. Das ist eine Kombination letztendlich aus verschiedenen Hämmern dieser Retroviren. Und zwar sind das klassischerweise zwei Wirkstoffe aus den nukleosidalen oder nukleotid-analogen reverse Transkriptase-Inhibitoren plus ein Integrase-Inhibitor oder ein Protease-Inhibitor oder ein nicht-nukleosidaler reverse Transkriptase-Inhibitor. Und mittlerweile gibt es auch noch ein paar andere Therapieregime. Aber das ist so der Klassiker und diese Kombination verhindert eben wieder Resistenzbildung. Ja, also da geben wir quasi lieber direkt mehr, aber töten dafür möglichst alles ab.
Genau, und um den Bogen jetzt nochmal zuzumachen, schauen wir uns jetzt nochmal ganz den Anfang dieses viralen Zykluses und ganz das Ende des viralen Zyklus an. Nämlich einmal mit den Membranfusionshemmern, die ganz am Anfang stehen, und den Neuraminidase-Hemmern, die ganz am Ende stehen. Die Membranfusionshemmer, die blockieren die Fusion der viralen Hülle mit der Wirtszellmembran und verhindern so das Eindringen des Virus in die Zelle, machen einfach die Schotten dicht. Und da wäre ein Beispiel das Enfuvirtit. Fu, da steckt ja auch schon Fusion drin, also das ist irgendwie merkbar, finde ich. Übrigens haben auch diese ganzen Virusstatiker haben irgendwie so ein Vir irgendwo drin, also die Zuordnung kann man zumindest in der Regel vornehmen. Genau, und dann die Neuraminidase-Hemmer, das ist quasi dann der letzte Schritt, wenn quasi neue Viruspartikel freigesetzt werden sollen aus der Wirtszelle, von der Wirtszelle, dann, also Viruspartikel sind neue Viren, dann braucht man dafür die Neuraminidase, die spaltet es quasi ab, und wenn man diese Neuraminidase hemmt, dann hat man zwar neue Viren, herzlichen Glückwunsch, aber die können nicht los und neue Zellen infizieren und deswegen sind die dann eben kein Problem mehr. Da ist ein Beispiel das Oseltamivir, das man zum Beispiel in der Frühphase von Influenza A und B einsetzen kann, aber es muss eben auf jeden Fall in der Frühphase erfolgen. Das ist ein bisschen so das Limitierende daran. Genau, es hat aber keinen überzeugenden Nutzen im Vergleich zur Grippeimpfung. Genau.
Genau, und man, auch das ist, glaube ich, relativ spezifisch, zum Beispiel, also diese Neuraminidase für die Influenza-Viren. Also man macht sich immer so bestimmte Punkte zunutze, je nachdem, was man eben für Viren hat. Mhm. Und hier greift man eben diese Neuraminidase an. Während man das ja zum Beispiel bei den Retroviren, da haben wir ja gerade auch schon über die Therapieregime geredet, das ist jetzt kein klassischer Mechanismus, den man nutzt. Genau, man muss halt möglichst viel dann immer am Ende über die Viren wissen und über ihren Lebenszyklus, um dann zu wissen, wo kann ich ein bestimmtes Virus am besten angreifen.
Genau.
Wunderbar. So, auch wenn diese Medikamente auch nicht ganz so weit verbreitet sind, wie jetzt vielleicht Antibiotika der letzten Folge, schauen wir uns trotzdem nochmal an, was wir alles gelernt haben. Wir haben gelernt, dass die Ergosterolsynthese die zentrale Hemmstelle für Antimykotika ist. Wir haben gelernt, dass mögliche Angriffsstellen für Viren die reverse Transkriptase ist. Wir haben gelernt, dass nukleosidale retrovirale nukleosidale reverse Transkriptase Inhibitoren wirken langsamer als die anderen, weil sie immer nochmal phosphoryliert werden müssen. Und eben als Therapieempfehlung für HIV kombinieren wir immer zwei NRTI und zusätzlich dann noch einen Integrase-Inhibitor, Protein-Hase-Inhibitor oder NNRTI. Das als Therapieempfehlung für HIV. So, und somit haben wir uns jetzt quasi mit allem angesteckt, was es so gibt. Pilze, Bakterien, Viren, wissen, was wir dagegen tun können. Und haben auch die entsprechenden Pharmaka eingenommen. Stabil.
Wunderbar, da haben wir noch einen ganz schönen Ritt hinter uns jetzt. Ich glaube, da können wir alle stolz auf uns sein.
So, Freunde der Sonne. Dann, was kommt als nächstes? Mein Überblick?
Warte.
Hormone, geil, Hormone.
Hormone.
Ganz andere Baustelle, aber ähnlich spannend.
Nice, richtig cool.
Ich wünsche euch was.
Viel Spaß.
Tschö.
Ciao.
Für die Inhalte in diesem Podcast übernehmen wir keine Gewähr. Der Podcast kann den Besuch von Vorlesungen nicht ersetzen. Wir empfehlen das Studium von einschlägiger Fachliteratur über den Inhalt des Podcasts hinaus.
Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker.